Ja, ich freue mich, mit euch heute in Gottes Wort zu schauen. Wir gehen weiter im Lukas-Evangelium voran. Ich habe mich dazu entschieden, nochmal ein paar Verse zu nehmen vom letzten Mal, aus zwei Gründen. Erstens sind wir sie beim letzten Mal nur ganz kurz sind wir drüber gegangen. Und das Zweite ist, dass ich glaube, dass sie mit im Zusammenhang mit dem stehen, was wir heute lesen. Und zwar wollen wir uns heute anschauen, Lukas Kapitel 5, die Verse 33 bis Kapitel 6, Vers 11. Lukas Kapitel 5. Ab Vers 33 bis Kapitel 6, Vers 11. Sie aber sprachen zu ihm: Warum fasten die Jünger des Johannes so oft und verrichten Gebete, ebenso auch die der Pharisäer, die deinigen aber essen und trinken? Und er sprach zu ihnen: Könnt ihr die Hochzeitsgäste etwa fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird, dann werden sie fasten in jenen Tagen. Er sagte aber auch ein Gleichnis zu ihnen: Niemand setzt einen Lappen von einem neuen Kleid auf ein altes Kleid, denn sonst zerreißt er auch das neue, und der alte Lappen vom neuen passt nicht zu dem alten. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, denn sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen, und er wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden, so bleiben beide miteinander erhalten. Und niemand, der Alten trinkt, will sogleich neuen, denn er spricht, der Alte ist besser. Es geschah aber, dass er am zweiten Sabbat nach dem ersten durch die Kornfelder ging, und seine Jünger streiften Ähren ab, zerrieben sie mit den Händen und aßen sie. Da sagten etliche von den Pharisäern zu ihnen: Warum tut ihr, was am Sabbat nicht zu tun erlaubt ist? Und Jesus antwortete ihnen und sprach: Habt ihr nicht einmal gelesen, was David tat, als er und seine Gefährten hungrig waren? Wie er in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote nahm und aß und auch seinen Gefährten davon gab, welche doch niemand essen darf, als nur die Priester. Und er sprach zu ihnen: Der Sohn des Menschen ist Herr, auch über den Sabbat. Es geschah aber auch an einem anderen Sabbat, dass er in eine Synagoge ging und lehrte, und dort war ein Mensch, dessen rechte Hand verdorrt war. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer lauerten ihm auf, ob er am Sabbat heilen würde, um einen Grund zur Anklage gegen ihn zu finden. Er aber kannte ihre Gedanken und sprach zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte: Steh auf und stell dich in die Mitte. Da stand er auf und stellte sich dorthin. Da sprach nun Jesus zu ihnen: Ich will euch etwas fragen. Darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, das Leben retten oder verderben? Und indem er sie alle ringsumher ansah, sprach er zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus. Der aber tat es, und seine Hand wurde wiederhergestellt und war gesund wie die andere. Sie aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich miteinander, was sie Jesus antun könnten. Wie gesagt, heute haben wir einen längeren Abschnitt vor uns. Es geht um Jesus, die Pharisäer und das Gesetz. So habe ich das Thema genannt. Jesus, die Pharisäer und das Gesetz. Und wie gesagt, wir gucken uns heute auch noch einen Abschnitt an aus Kapitel 5, den wir uns beim letzten Mal schon mal angeschaut haben. Und wir werden heute in diesem Abschnitt vier Provokationen sehen, wie Jesus die Pharisäer provoziert, beziehungsweise vier Meinungsverschiedenheiten, wo die Pharisäer die eine Position haben und Jesus die andere. Ich habe die hier unten angeschrieben. Das erste ist, der erste Streit ist gesetzlicher Gottesdienst, wie die Pharisäer ihn hatten, oder freudiger Gottesdienst, wie Jesus ihn anbietet. Das zweite ist, sind die Gebote da, um zu verbieten, wie die Pharisäer gesagt haben, oder sind sie da, um den Menschen zu befreien, wie Jesus es darstellt? Dann ist die dritte Frage die, steht Jesus unter den Geboten, wie die Pharisäer es dachten, oder steht Jesus über den Geboten? Und die vierte Provokation ist, sind die Gebote nur dafür da, um Böses zu verhindern, wie die Pharisäer glaubten, oder sind die Gebote vor allem da, um Gutes zu schaffen? Das sind so die vier Provokationen, die vier Fragen, die ich auch hier aufgeschrieben habe, auf der unteren Hälfte von der Tafel und die uns heute durch diesen Abschnitt durchleiten werden. Die erste Frage, die erste Provokation, der erste Gegensatz ist der zwischen gesetzlichem Gottesdienst, Pharisäer, oder freudigem Gottesdienst. Das sind die Verse 33 bis 38 von Kapitel 5. Wir lesen zu Beginn nochmal die Verse 33 bis 35. Dort heißt es: Sie aber sprachen zu ihm, warum fasten die Jünger des Johannes so oft und verrichten Gebete, ebenso auch die der Pharisäer? Die Deinigen aber essen und trinken. Und er sprach zu ihnen: Könnt ihr die Hochzeitsgäste etwa fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird. Dann werden sie fasten in jenen Tagen. Was war los? Wir haben schon beim letzten Mal gesehen, die Pharisäer und auch die Jünger des Johannes, gemeint ist Johannes der Täufer, die fasteten. Einmal im Jahr war es im Gesetz tatsächlich vorgeschrieben, aber aus diesem einen Mal, was vorgeschrieben war, schlussfolgerten die Pharisäer, naja, wenn man das einmal im Jahr machen soll, ist das bestimmt total gut, also machen wir das öfter. Und sie haben das bis zu zweimal die Woche gemacht. Ja, also einmal im Jahr ist einmal im Jahr, zweimal die Woche ist ungefähr 100 Mal im Jahr. Also sie haben dieses Gebot versucht, 100 Mal überzuerfüllen. Warum die Jünger des Johannes auch fasteten, wissen wir nicht. Vermutlich war Johannes zu diesem Zeitpunkt schon im Gefängnis. Und vielleicht haben sie gefastet, weil sie um ihn getrauert haben. Wir wissen das nicht. Vielleicht auch einfach, weil das halt so üblich war unter Leuten, die den Glauben damals richtig ernst genommen haben. Bei den Pharisäern war das mit dem Fasten so, dass wir aus anderen Stellen im Neuen Testament wissen, dass sie teilweise sogar einfach den ganzen Tag nichts gegessen haben und sich dann bewusst irgendwo in die Stadt gestellt haben und dann so ein Gesicht gezogen hat, dass so ein Gesicht gezogen haben, dass alle ihn angesehen haben. Oh, diese Person, die leidet gerade so richtig daran, dass sie den ganzen Tag nichts gegessen hat. Das muss ein super frommer Mann oder das muss eine super fromme Frau sein. Also die Pharisäer haben aus dem Fasten eine richtig große Sache gemacht. Und Jesus und seine Jünger, die haben das eben nicht gemacht. Die haben nicht zweimal die Woche gefastet, sondern eben nur einmal im Jahr. Aber für die Pharisäer bedeutet das, die fasten gar nicht. Und Jesus antwortet jetzt auf diesen Einwand, warum fasten die denn nicht, mit dem Bild des Bräutigams. Er sagt, solange der Bräutigam auf der Erde ist, gibt es keinen Grund zu fasten. Erst wenn ich nicht mehr da sein werde, dann sollen die Menschen fasten. Und ich denke, die Lektion, die wir daraus lernen können, ist erstmal so eine ganz praktische. Jesus verwendet dieses Bild der Hochzeit und er sagt, solange gute Zeiten sind, solange dürfen wir genießen. Ja? Jesus ist nicht gegen Genießen. Er sagt, er nimmt dieses Bild der Hochzeit und er sagt, okay, jetzt ist eine gute Zeit, jetzt bin ich mit meinen Jüngern zusammen, jetzt gibt es keinen Grund zu fasten, jetzt gibt es einen Grund, auch mal richtig gut zu essen. Und das Zweite, was wir hier sehen, ist, Jesus kündigt hier das erste Mal im Lukas-Evangelium seinen Tod an. Zumindest deutet er ihn an. Er sagt, es wird eine Zeit geben in Vers 35, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird. Also Jesus deutet schon an, dass eine andere Zeit kommen wird und dann ist es durchaus auch wieder dran zu fasten. Was Jesus hier grundsätzlich sagt, ist, nicht das Alte Testament ist schlecht. Also er sagt, er macht das Alte Testament in keinster Weise schlecht. Und er macht auch das Gesetz nicht schlecht. Wogegen sich Jesus hier wehrt und immer wieder wehrt, ist gegen die Interpretation der Pharisäer des Gesetzes. Ja, gerade heute ist es so im Trend, indem man sagt, ja, Jesus, der befreite die Menschen von der Knechtschaft des Gesetzes und das bedeutet, im Alten Testament war man für das Gesetz und die Pharisäer waren eben auch für das Gesetz und Jesus war dagegen, weil er wollte das Gesetz abschaffen oder er wollte zumindest die Menschen davon befreien, das Gesetz halten zu müssen. Aber das ist überhaupt nicht der Punkt von Jesus. Wogegen Jesus hier ist, und das gilt für den gesamten Abschnitt und für das gesamte Neue Testament, Jesus ist gegen das Verständnis des Gesetzes, wie es die Pharisäer vorgebracht haben und nicht gegen das Gesetz an sich. Und um sein Verständnis vom Gesetz deutlich zu machen und dem der Pharisäer gegenüberzustellen, dafür verwendet jetzt Jesus dieses Gleichnis. Ab Vers 36. Ich lese ab Vers 36. Jesus benutzt es, um diesen Punkt jetzt deutlicher zu machen. Er sagte aber auch ein Gleichnis zu ihnen. Niemand setzt einen Lappen von einem neuen Kleid auf ein altes Kleid, denn sonst zerreißt er auch das Neue, und der Lappen vom Neuen passt nicht zu dem Alten. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, denn sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen, und er wird verschüttet, und die Schläuche verderben. Sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden, so bleiben beide miteinander erhalten. Ja, man kann jetzt die Frage stellen, warum redet Jesus jetzt hier von Kleidung und alten Kleidern, neuen Kleidern, alten Wein, neuem Kle Wein, alten Schläuchen, neuen Schläuchen. Ich habe euch mal versucht, das aufzuschreiben und das ein bisschen besser nachvollziehen zu können. Also die alten Schläuche und das alte Kleid, das bedeutet dasselbe. Und damit meint Jesus die Gebote der Pharisäer, beziehungsweise die Traditionen der Pharisäer. Manchmal wird das auch die Überlieferung der Alten im Neuen Testament genannt. Zum Beispiel dieses tägliche Fasten. Und was Jesus daran kritisiert, ist nicht das Interesse, dass man sagte, ich möchte Gott gefallen durch mein Leben. Das findet Jesus sehr gut, das fordert er auch. Sondern er kritisiert diesen gesetzlichen Gehorsam dahinter. Ja, ich mache jetzt was, ich gehorche Gott, aber dann zeige ich allen, wie schwer mir das fällt und wie ich das eigentlich überhaupt nicht, ja, wie ich mich anstrenge, um Gott zu gefallen. Dieser gesetzliche Gehorsam, wo man versucht hat, ja noch Gesetze dazu zu schaffen und dann möglichst den Leuten zu zeigen, wie toll man ist, in diese Gesetze zu erfüllen und wie sehr man sich dafür anstrengt und wie sehr man darunter leidet, es sind diese alten Schläuche. Und was Jesus sagt ist, wenn wir das jetzt nehmen, diese alten Schläuche und diese alten Kleider, dann reicht es nicht einfach, jetzt so ein bisschen daran auszubessern, sondern mit Jesus ist ein neuer Lappen, beziehungsweise vor allem ein neuer Wein gekommen. Jesus bringt mit dem Evangelium jetzt nichts revolutionär Neues, er schafft das Gesetz nicht ab, aber er bringt etwas, was einfach endgültig zeigt, dass diese alten Schläuche, diese alten Kleider, diese Frömmigkeit der Pharisäer nicht trägt, es nicht bringt. Ja, das galt schon vor Jesus, dass sie auf dem falschen Weg waren, aber Jesus macht es jetzt eben deutlich. Und das macht er vor allem deutlich mit diesem Bild, dass er sagt, wenn man den neuen Wein, also Jesus, jetzt versucht, in diese alten Schläuche reinzufüllen, also in diese Frömmigkeit der Pharisäer, das explodiert zusammen, das passt einfach nicht zusammen. Das Bild, was dahinter steht, ist, dass man damals halt teilweise, oder man hat Schläuche aus Tierhäuten gemacht und neue Schläuche waren eben flexibel, alte Schläuche waren das nicht mehr und die waren eben ganz starr. Und man konnte in alte Schläuche, konnte man noch Wasser einfüllen, es ging noch. Aber beim Wein war das Problem, Wein, der arbeitet ja ständig, der fermentiert weiter. Und wenn man dann neuen Wein in alte, nicht mehr flexible Schläuche gefüllt hat, dann sind die explodiert. Und genauso ist es, wenn man die Botschaft von Jesus, die Jesus verkündigt hat, sein Verständnis vom Gesetz und vom christlichen Leben, wenn man das zusammenpackt mit diesem Denken, diesem gesetzlichen, gequälten Denken der Pharisäer, das funktioniert nicht. Das explodiert, das platzt. Wie Jesus in Vers 37 schreibt, und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, denn sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen und der wird verschüttet und die Schläuche verderben. Das hat keinen Sinn. Die Gesetzlichkeit der Pharisäer, die war schon immer falsch. Vorne herum war sie super fromm, hinten herum war sie häufig genau das Gegenteil. Ja, dieser gequälte Blick. Jesus bringt es ans Tageslicht. Jesus macht es deutlich. Jesus sprengt dieses Denken der Pharisäer. Und im letzten Vers von diesem Abschnitt erklärt Jesus dann, warum die Pharisäer so ablehnend auf ihn reagieren. Er sagt dort: Und niemand, der alten Wein trinkt, will sogleich neuen, denn er spricht, der alte ist besser. Ja, die Pharisäer waren so von ihrem alten Wein begeistert, den sie sich ja selber ausgedacht haben, ja, ihren ganzen Regeln und Geboten. Die fanden das so lecker, im Bild gesprochen, dass sie überhaupt nicht empfänglich waren für den neuen Wein, den Jesus gebracht hat. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum die Pharisäer in der breiten Masse Jesus so krass abgelehnt haben. Und warum gerade die Leute, die von den Pharisäern als Sünder bezeichnet wurden, die Zöllner, warum die zu Jesus kamen. Das waren nämlich lauter Leute, die konnten mit dem alten Wein nichts anfangen. Die mochten den alten Wein nicht. Und deswegen haben sie den neuen Wein richtig genossen. Während die Pharisäer eben so begeistert waren von ihrem alten Wein, dass sie ja fast gar nicht anders konnten, als den neuen Wein, als Jesus eben abzulehnen. Und nach diesem Gleichnis, was Jesus bringt, kommt jetzt in Vers 6 eine Geschichte, eine Begebenheit, beziehungsweise sogar zwei Begebenheiten, die wir eben auch schon gelesen haben, die wir uns jetzt angucken sollen. Und in diesen beiden Begebenheiten wird der Unterschied zwischen den Pharisäern und Jesus noch deutlicher. Da wird der Unterschied zwischen dem alten Wein und dem neuen Wein noch deutlicher. Und zwar am Beispiel des vierten Gebotes, am Beispiel des Sabbatgebotes. Wenn wir uns jetzt die erste Geschichte angucken, Kapitel 6, die Verse 1 bis 4, kommen wir zu dem zweiten Punkt, dem zweiten Gegensatz. Sind Gebote nur da, um zu verbieten, wie die Pharisäer dachten, oder sind Gebote da, um den Menschen zu befreien? Ich lese die Verse 1 und 2 nochmal von Kapitel 6. Es geschah aber, dass er am zweiten Sabbat nach dem ersten durch die Kornfelder ging. Und seine Jünger streiften Ähren ab, zerrieben sie mit den Händen und aßen sie. Da sagten etliche von den Pharisäern zu ihnen, warum tut ihr, was am Sabbat nicht zu tun erlaubt ist? Im Hintergrund von dieser Kontroverse steht eben das vierte Gebot. Wir lesen es häufig am Sonntag. Ja, du sollst den Sabbattag heiligen, 6 Tage sollst du arbeiten, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn und da sollst du kein Werk tun. Das steht im Hintergrund. Aber die Frage ist natürlich, wenn man dieses Gebot halten will, was ist eigentlich ein Werk? Was darf man am Sabbat tun und was darf man nicht tun? Und bei den Pharisäern, die haben sich diese Frage auch gestellt, die haben dann eine Liste gemacht mit 39 Konkretisierungen. Also 39 Fallbeispiele haben sie aufgestellt und gesagt, also das darf man alles nicht. Das ist alles ein Werk. Und bei ihnen war dann eben auch ein Werk, Obst oder Getreide am Sabbat zu ernten. Ja, grundsätzlich ist klar, was dahinter steht. Ein Bauer sollte jetzt keine Arbeit machen, die er auch am Montag machen kann. Vollkommen verständlich. Aber bei ihnen ging das eben so weit, jede Form von Pflücken oder ja, irgendwas ausreißen ist verboten. Also wie hier, man durfte nicht mal spazieren gehen und wenn man dann so an einem Feld vorbeigeht, einfach so ein paar Ähren abreißen und die essen so nebenbei, das ging überhaupt nicht. Ja, wenn ihr jetzt denkt, vielleicht haben die Jünger ja vielleicht nicht den Sabbat gebrochen oder geklaut. Nein, das Gesetz erlaubt auch ganz eindeutig, dass man auf einem Acker, der nicht sein eigener war, einfach mit der Hand so ein bisschen pflücken durfte. Man durfte nicht mit eigenem, sag ich mal, Gerät sozusagen den fremden Acker abernten, aber wenn man ein bisschen einfach gepflückt hat, war das völlig in Ordnung. Die Pharisäer machen das jetzt eben Jesus zum Vorwurf. Sie sagen zu ihm, warum tut ihr, was am Sabbat nicht zu tun erlaubt ist? Ja, sie sprechen vor allem Jesus an, deswegen, weil Jesus eben als der Meister, als der Rabbi von den Jüngern eben verantwortlich war für das Handeln der Jünger. Und Jesus antwortet darauf in den Versen 3 und 4 und er sagt, Jesus antwortete ihnen und sprach, habt ihr nicht einmal gelesen, was David tat, als er und seine Gefährten hungrig waren? Wie er in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote nahm und aß und auch seinen Gefährten davon gab, welche doch niemand essen darf als nur die Priester? Die Geschichte, die hier zugrunde liegt, die lesen wir im ersten Buch Samuel, und zwar in Kapitel 21. Der Hintergrund ist der, David ist auf der Flucht vor Saul und er kommt in die Stadt Nob und in der Stadt Nob stand zur damaligen Zeit die Stiftshütte, also das, was später der Tempel wurde, der Ort, wo Gott symbolisch gewohnt hat. Und dort in Nob stand eben die Stiftshütte und David kommt dorthin und er hat eben sehr großen Hunger, weil er auf der Flucht ist vor Saul und er sagt, habt ihr irgendwas zu essen? Und das Problem war, die Priester hatten nichts zu essen da. Außer die Schaubrote. Die Schaubrote waren heilige Brote, die im Tempel lagen und die durfte man eben nur essen, wenn man erstens heilig war und zweitens, wenn man eben Priester war. Und dann fragen die Priester auch, ja, wir haben nur die Schaubrote, David, bist du denn heilig? David sagt, ich bin heilig, aber er war eben kein Priester und sie haben ihm die Brote trotzdem zu essen gegeben. David hat also Brote gegessen in seiner Not. Oder die Priester haben ihm Brote gegeben, weil sie sahen, okay, der hat gerade wirklich ein Hungerproblem. Obwohl es eigentlich gegen das Gesetz war. Und Jesus nimmt jetzt dieses Beispiel aus dem Alten Testament, ausgerechnet von David. Ja, und man muss wissen, dass die Juden zur damaligen Zeit, gerade die Pharisäer, die haben Riesenstücke von David gehalten. David war das große Vorbild, der leuchtende König, der Herrscher in der Zeit, als das Volk Israel in der Blütezeit gelebt hat. Und sie warteten ja auf den Messias, also auf den neuen David, der das wiederherstellen würde und noch viel besser machen würde als der erste David. Aber David war für sie so das große Vorbild, so die goldene Ära in ihrer Geschichte. Und dass ausgerechnet Jesus jetzt mit David kommt als Beispiel dafür, warum es okay ist, so zu handeln, wie die Jünger gehandelt haben, das muss richtig gesessen haben bei den Pharisäern. Ausgerechnet David. Und es scheint so, als würden sie auch nicht antworten. Ja, wir wissen es nicht genau, aber es scheint so, als wüssten sie auch nichts auf diese Frage zu antworten. Und die Frage für uns ist, was macht Jesus hier deutlich? Er macht in diesem Punkt deutlich. Er sagt, ihr könnt die 10 Gebote nicht verstehen, wenn ihr nicht versteht, dass Liebe dahinter steht, dass Barmherzigkeit dahinter steht, dass Gnade dahinter steht. Wir werden dann nachher auch noch Bibelstellen zu aufschlagen. Die 10 Gebote sind mehr als einfach nur eine Auflistung von Regeln, die man einfach nur stumpf nacheinander abarbeitet und dann ist Gott zufrieden. Wenn man so an die Gebote rangeht, dann hat man etwas nicht verstanden. Ja, oder anders formuliert, wenn ihr einfach nur auf eure 39 Sabbatregeln guckt und denkt, solange ich die alle gehalten habe, dann ist alles super, dann habe ich das 4. Gebot gehalten und Gott ist total zufrieden mit mir, dann habt ihr etwas nicht verstanden. Jesus sagt, Gott hat den Ruhetag, den Sabbat als Ruhetag nicht gegeben, um euch möglichst viele Dinge zu verbieten, sondern er hat ihn euch gegeben, um euch einen Ruhetag zu schenken. Ja, die Pharisäer haben den Buchstaben des Gesetzes gelesen, aber sie haben so sehr auf die Bäume geachtet, könnte man sagen, dass sie den Wald gar nicht gesehen haben. Sie haben gar nicht gesehen, worum es Gott eigentlich geht, was dahinter steht. Ja, und Jesus sagt, damals bei David haben die Priester sind sogar so weit gegangen, Gottes Gesetz dem Buchstaben nach zu brechen in der Situation, weil sie dem größeren Prinzip der Barmherzigkeit David gegenüber gedient haben. Gott hat uns das Gesetz nicht gegeben, um uns einzusperren als Menschen, sondern um uns zu befreien. Ich möchte euch dafür mal ein Beispiel geben. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gegeben habe, aber stellt euch mal vor, ihr bekommt einen Rasentraktor geschenkt, also so einen coolen Rasenmäher, wo man drauf sitzen kann und über den Rasen fahren kann und damit den Rasen mähen kann. Und ihr schaut dann die Bedienungsanleitung rein und jemand hat dort eine Seite geschrieben und meint, ja, der Rasenmäher ist aber nicht dafür geeignet, um jetzt auf der Straße damit zu fahren von A nach B, also ins Nachbardorf oder so. Und ihr denkt euch, was ist denn das für eine bescheuerte Bedienungsanleitung? Ja, ich habe jetzt diesen Rasentraktor und es steht hier in der Bedienungsanleitung drin, was ich mit diesem Rasentraktor nicht machen darf. Darf nicht ins nächste Ort, in den nächsten Ort reinfahren. Oder soll nicht auf der Straße damit fahren. Und ihr sagt euch, ich mache es erst recht. Ich setze mich jetzt auf meinen Rasentraktor und mache mal einen richtigen Ausflug. Fahre mal 200 Kilometer mit dem Ding. Ja, es ist doch total bescheuert, diese Bedienungsanleitung nämlich nur eingrenzen. So, und dann fahrt ihr also los und nach 10 Kilometern spätestens, ich verspreche es euch, denkt ihr euch, war eine dumme Idee, ich hätte lieber das Auto genommen für die Aktion. Warum? Irgendjemand hat sich diesen Rasenmäher ausgedacht und er hat diese Bedienungsanleitung geschrieben. Und er hat diese Bedienungsanleitung geschrieben, weil er weiß, ich habe diesen Rasentraktor gebaut, um damit auf der Wiese rumzufahren und die Wiese zu mähen, nicht um damit von A nach B zu fahren. Ja, dafür gibt es Autos, dafür gibt es andere Dinge. Und wenn man jetzt hingeht und sagt, okay, dieser Rasentraktor, diese Bedienungsanleitung will mich einengen, dann liest man diese Bedienungsanleitung falsch. Diese Bedienungsanleitung will uns nicht verbieten, was wir alles machen dürfen, im Sinne von, ja, aber sieh zu, dass du den Rasentraktor auf jeden Fall nicht für irgendwas anderes verwendest, weil, sondern was diese Bedienungsanleitung erreichen will, ist, dass ich ordnungsgemäß diesen Rasentraktor gebrauchen kann, dass ich ihn genießen kann für das, wofür er da ist und ihn eben nicht gebrauche für irgendwelche Dinge, für die er gar nicht gedacht ist. Und ähnlich ist es auch mit dem Gesetz Gottes. Gott hat uns das Gesetz gegeben, nicht in erster Linie, um zu sagen, das und das und das und das dürft ihr alles nicht, sondern Gott hat uns ja geschaffen und er weiß, was am besten für uns ist. Wir weiß, wie wir am besten für das leben können, wofür er uns geschaffen hat, nämlich um ihm zur Ehre zu leben. Ja, in der Bedienungsanleitung sozusagen für uns steht das drin, wofür wir geschaffen worden sind. Und dafür ist das Gesetz gegeben, denn es sagt uns, wie wir ein Leben führen können, das so gestrickt ist, wie Gott es möchte und wie es gut für uns ist. Es geht also darum, dass wir verstehen, wofür Gott uns das Gesetz gegeben hat. Nicht um uns zu quälen, sondern im Gegenteil, um uns zu befreien, um uns die richtige Richtung im Leben zu geben. Und wenn wir das verstanden haben, dieses Prinzip, dass es nicht einfach nur um die einzelnen kleinen Gesetze geht, die wir nacheinander abarbeiten und dabei vielleicht sogar noch ein gequältes Gesicht machen, sondern dass es um einen freudigen Dienst für Jesus geht, dann gibt es dafür eine gute Anwendung und eine schlechte. Ich möchte mit der guten anfangen. Die gute Anwendung von dem, was Jesus uns hier anhand des vierten Gebotes erklärt, ist, dass wir jedes Mal, wenn wir ein Gesetz oder ein Gebot vor Augen haben, nach dem tieferen Sinn, nach dem Geist dieses Gebotes fragen sollen, nach dem Prinzip, was dahinter steht. Ja, und dass wir nicht sagen stumpf, Jesus will das jetzt so, dann mache ich es jetzt so, ob ich es einsehe oder nicht. Und ja, ich mag das auch gar nicht und ich bin dabei auch schlecht gelaunt, aber sei es drum, Gott möchte das, deswegen mache ich es jetzt einfach, auch wenn ich es gar nicht einsehe. Natürlich ist es so, dass Gehorsam immer besser ist als Ungehorsam. Also bevor ihr ein Gebot Gottes brecht, macht es lieber ohne einzusehen, warum ihr es tun sollt. Aber was viel wichtiger bei Gott ist, ist, dass du mit dem Herzen dabei bist. Ja, und ich glaube, es ist häufig so, dass wir wissen, was wir tun sollen im christlichen Glauben, aber dass wir es irgendwie nicht einsehen. Und ich glaube, es ist auch gut, einfach mal dafür zu beten. Dafür zu beten, Herr, ich weiß genau, was richtig ist, aber es fällt mir so schwer, das zu tun und es fällt mir vor allem so schwer, einzusehen, warum es richtig ist, warum es auch gut für mich ist, das so zu tun. Bitte schenk mir eine Freude an deinem Gesetz. Ja, das längste Kapitel in der Bibel, Psalm 119, beschreibt, wie der Psalmist eigentlich fast jeden Vers dasselbe sagt, nämlich wie sehr er Freude hat am Gesetz Gottes. Ich glaube, es sollte unser Gebetsanliegen werden, auch nicht nur zu sagen, Gott, bitte schenk mir, dass ich dir gehorchen kann, sondern Gott, bitte schenk mir auch, dass ich einsehe, dass ich verstehe, warum es gut ist, dir zu gehorchen. Wisst ihr, diese Logik zu sagen, Gott meint es böse mit uns, wenn er uns seine Gebote gibt. Ja, und dieses Denken kennen wir ja alle. Immer dann, wenn uns vielleicht jemand konfrontiert mit, ja, Gott möchte das doch so und du machst es so, ist doch unsere erste Einstellung irgendwann, wenn wir drüber nachdenken. Oh, wieso engt mich jetzt mein christlicher Glaube wieder so ein? Warum sagt Gott das jetzt? Das Leben wäre doch irgendwie freier und einfacher, wenn ich dieses Gebot jetzt gerade nicht hätte. Aber wisst ihr, das ist eine Lüge des Teufels. So hat der Teufel im Paradies angefangen. Mit dieser Lüge. Adam und Eva, denkt doch mal ganz genau nach. Warum hat Gott euch denn verboten, von dem Baum zu essen? Doch nicht, weil er es gut mit euch meint. Doch, weil er euch einengen will. Denkt doch mal drüber nach. Wenn ihr davon esst, dann werdet ihr die größte Freiheit finden. Und dann essen sie davon und was sie finden, ist alles, nur nicht die größte Freiheit. Und ich glaube, das sollten wir uns auch immer wieder deutlich machen und uns selber sagen. Und uns selber predigen und darum bitten, dass Gott uns auch die Erkenntnis davon schenkt. Nein, Gottes Gebote sind nicht dafür da, um uns zu ärgern, das erzählt uns nämlich der Teufel, sondern um uns zu befreien. Ja, wie eine gute Bedienungsanleitung dafür da ist, damit die Maschine so verwendet werden kann, wofür sie eben da ist. Genauso sind die Gebote dafür da, dass wir so leben können, mit der Zielrichtung, für die Gott uns geschaffen hat. Ja, Beispiele, wenn Gott Sex vor der Ehe verbietet, dann nicht, weil er uns ärgern will, sondern weil er uns beschützen will. Wenn Gott Götzendienst verbietet und möchte, dass wir ihn allein verehren, dann nicht, weil er uns quälen will, sondern weil er weiß, dass wir nur dann das tun, wozu wir geschaffen wurden, nur dann unserer Erfüllung, unserer Bestimmung entsprechen, wenn wir das tun, wozu er uns geschaffen hat. Ja, so wie ein Rasentraktor nur dann seiner Bestimmung nachkommt, wenn er eben Rasen mäht und nicht, wenn er irgendwie einen Ausflug von 200 Kilometern macht. Also die gute Anwendung von diesem Gebot ist, nach dem tieferen Sinn des Gebotes zu fragen. Aus den Geboten nicht einfach Regellisten zu machen, die Gott uns gegeben hat, weil er uns einengen will oder uns eingrenzen will oder uns ärgern will, sondern zu fragen, was ist eigentlich der Sinn dahinter? Nicht nur die Gebote als einzelne Regeln zu sehen, sondern die Liebe dahinter zu sehen und das gemeinsam zu leben. Das ist die gute Anwendung. Dann gibt es aber auch eine schlechte Anwendung von dem, was ich gesagt habe. Man sagt dann nämlich, und man interpretiert das aus so Stellen heraus, wie die wir heute haben. Ihr schaut doch, ja, das sind die Pharisäer und die mögen das Gesetz. Und die sind für die Gebote. Und dann kommt Jesus und Jesus sagt, nee, die Gebote sind gar nicht so wichtig. Was wichtig ist, die Liebe. Ja, so argumentiert man heute in christlichen Kreisen. Man spielt dann die Liebe, Jesus, gegen die Gebote, die Pharisäer aus. Ja, und dann sagt man, solange ich Liebe habe oder zumindest das, was ich unter Liebe verstehe, solange kann ich machen, was ich will, auch wenn es Gebote dagegen gibt. Ich darf alles, solange ich liebe. Ja, diese Argumentation begegnet uns heute in christlichen Kreisen, zum Beispiel beim Thema der Homosexualität. Ja, man sagt dann, ja, klar, steht schon in der Bibel von den Geboten her, aber was wichtiger ist, ist die Liebe. Das sagt doch Jesus. Aber das ist ein falsches Verständnis. Man spielt dort zwei Dinge gegeneinander aus, die Jesus niemals gegeneinander ausspielt, nämlich Gebote und Liebe. Die Liebe sagt uns, mit welchem Geist, mit welcher Einstellung, mit welcher Motivation, mit welcher Richtung wir die Gebote halten sollen. Sie ersetzt die Gebote nicht und sie hebt sie auch nicht auf. Es ist sogar andersrum. Ohne Gebote, ohne Gottes Maßstäbe, ist das, was Menschen für Liebe halten, überhaupt keine Liebe. Es gibt keine Liebe ohne Gebote. Auf der anderen Seite ist aber auch richtig, und das sehen wir hier vor allem, Gebote ohne Liebe zu halten, ist nicht Sinn der Sache. Ist nicht, wie Jesus es sich gedacht hat. Beide Dinge gehören zusammen. Und da müssen wir eben aufpassen, nicht auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen. Auf der einen Seite würde bedeuten, wir machen die Gebote zu einer Liste von Regeln, die wir, egal wie, einfach abarbeiten oder halt auch nicht. Gebote ohne Liebe und ohne Herz. Und auf der anderen Seite vom Pferd fallen wäre, wir spielen Herz und Liebe gegen die Gebote aus. Naja, solange ich nur von Herzen dabei bin, solange ich nur Liebe habe, ja, Gebote, wie gelingt es uns jetzt eben nicht auf der einen, der völlig freien Seite und auch nicht auf der Pharisäerseite vom Pferd zu fallen? Und genau dafür haben wir dieses Beispiel. Für uns ist es nicht so einfach, das immer festzustellen für jedes einzelne Gebot. Aber Jesus gibt uns eine Hilfe. Denn Jesus sagt uns, ich habe die Gesetze gegeben und deswegen weiß ich auch, wie man sie richtig verstehen kann. Und das sehen wir in Vers 5. Ich lese ihn nochmal. Und er sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen ist Herr auch über den Sabbat. Ja, Jesus erklärt uns jetzt hier fürs vierte Gebot, wie wir es richtig verstehen müssen. Und zwar einerseits als Gebot, andererseits aber vor allem mit der richtigen Einstellung dahinter. Und das bringt uns zu dieser dritten Kontroverse oder diesem dritten Gegensatz. Jesus steht unter den Geboten oder Jesus steht über den Geboten. Für die Pharisäer galt, Jesus ist ein Mensch und muss sich deswegen an die Gebote halten, wie jeder andere Mensch auch. Jesus sagt von sich, ja, ich bin Mensch und ich muss mich an die Gebote halten und ich mach's auch. Aber ich bin auch Gott und daher bin ich auch der, der sich diese Gesetze ausgedacht hat. Ich bin der Gesetzgeber und deswegen weiß ich, wie man die Gesetze halten muss. Und ich erkläre es euch. Es ist eben jetzt Vers 5, wo er sagt, der Sohn des Menschen, also ich, bin auch Herr über den Sabbat. Ja, stell dir mal folgende Situation vor: Du arbeitest in einer Firma und in der Firma gibt es eine Maschine. Und du kommst von der Mittagspause zurück und du siehst, wie jemand die Maschine geöffnet hat und an der Maschine rumschraubt, weil sie anscheinend kaputt ist. Und du kennst die Maschine ein bisschen und denkst dir, ach, ich bin nett, ich helfe mal und gehst hin und erklärst der Person, ja, ich glaube, hier muss man das öffnen und das funktioniert so und hier kann man schrauben und da kann man das öffnen und vielleicht liegt es daran. Und nachdem ihr eine Weile dem unbekannten Mann da an der Maschine erklärt habt, was man da alles so machen könnte und woran es liegen könnte, lächelt er euch so ganz nett an, klopft euch auf die Schultern und sagt, vielen Dank für die Hilfe, aber lass mich mal machen. Ich bin nämlich der, der diese Maschine sich ausgedacht hat und der sie konstruiert hat. Ich glaube, ihr würdet dastehen und denken, ups, peinlich. Okay, ich lasse den mal machen, der wird schon wissen, was er tut. Und genauso ist es hier mit Jesus und dem Gesetz. Jesus diskutiert hier nicht mit den Pharisäern über das Gesetz als ein anderer Theologe, der jetzt einfach die Gesetze bekommen hat und jetzt überlegt, wie man sie richtig versteht, sondern er spricht mit den Pharisäern über ein Gesetz, was er selbst gegeben hat als Gott. Und deswegen provoziert Jesus die Pharisäer noch viel mehr. Er widerspricht ihnen noch nicht nur in ihrem Verständnis vom Gesetz, sondern er sagt hier mit Vers 5: Ich bin Gott. Ich bin Gottes Sohn. Und wenn ihr wissen wollt, wie man das vierte Gebot richtig versteht, wenn ihr wissen wollt, wie man irgendein Gebot richtig versteht, dann müsst ihr mich fragen. Ich bin der Herr über den Sabbat. Oder anders formuliert: Ich bin der Herr über jedes einzelne Gebot, was Gott jemals gegeben hat, denn ich habe dieses Gebot gegeben. Es stammt von mir, es ist meins. Bevor wir weiter jetzt im Abschnitt machen, mit dem letzten Abschnitt, will ich kurz die Frage beantworten, wie soll man denn das Sabbatgebot jetzt heute verstehen? Ja, in der damaligen Zeit gibt es die Debatte, Jesus sagt, ich bin der Herr über den Sabbat, ich darf es auslegen, aber wie soll man es jetzt verstehen? Ich glaube, auch hier ist es eben wichtig, nicht auf der einen oder der anderen Seite vom Pferd zu fallen. Ich kann darüber jetzt keinen ausführlichen Vortrag halten, das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber ich möchte euch trotzdem einige Prinzipien mitgeben. Wie können wir den Sabbat, also heute den Sonntag, wie können wir das vierte Gebot heute so halten, dass wir mit der Art und Weise, wie wir unseren Sonntag verbringen, Gott Ehre machen? Wie gesagt, auch dort besteht die Gefahr, auf der einen oder der anderen Seite vom Pferd zu fallen. Auf der einen Seite vom Pferd zu fallen würde bedeuten, wir machen uns eine Liste von Regeln, was man alles nicht darf. Das ist in der Kirchengeschichte immer wieder gemacht worden, manchmal leider auch bei den Reformierten, dass man gesagt hat, okay, wir machen jetzt einfach eine Liste, was man alles nicht darf. Aber ich glaube, das entspricht nicht dem, was Jesus uns mitgeben möchte oder was Jesus uns hier sagt. Auf der anderen Seite ist es die Einstellung, die heute viele Christen haben, zu sagen, im Prinzip ist es ein Tag wie jeder andere. Vielleicht noch unterbrochen durch Gottesdienst, aber sonst ist es ein Tag wie jeder andere. Das ist, wie gesagt, glaube ich, heute ein Problem unter vielen Christen. Ein Theologe hat vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, das trägt den Titel »Da waren es nur noch neun«. Und er bezieht es eben darauf, dass man von den 10 Geboten unter den Christen einfach still und heimlich eins hat unter den Tisch fallen lassen. Damit meint er eben das vierte Gebot, das Sabbatgebot. Und dabei müssen wir bedenken, dass das Sabbatgebot neben dem zweiten Gebot, dass wir uns kein Bildnis machen sollen, vom Text her das längste ist. Das sind mehrere Verse, wo damals Gott erklärt, wie er möchte, dass der Sabbat bzw. heute der Sonntag gehalten wird. Es ist aber auf der anderen Seite auch das einzige Gebot, was nicht explizit im Neuen Testament wiederholt wird. Und deswegen ist es auch nicht ganz leicht, die Frage zu beantworten, wie sollen wir dieses Gebot heute halten? Und ich möchte euch einfach drei Prinzipien mit auf den Weg geben, wie man, denke ich, einen Sonntag gut so gestalten kann, dass man Gott damit Ehre macht, ohne jetzt 72 Regeln zu haben, was man alles nicht darf. Die drei Prinzipien sind: erstens suche Gott, zweitens suche deinen Nächsten und drittens suche Ruhe. Das erste Prinzip ist: suche Gott. Und das bezieht sich auf den Gottesdienst. Das Allerwichtigste am Sonntag ist, mit anderen Menschen zusammen in der Gemeinde Gottesdienst zu feiern und Gott zu suchen. Wenn wir in den Gottesdienst gehen, dann erfüllen wir das vierte Gebot, dann tun wir das, wozu Gott uns geschaffen hat, nämlich ihn anzubeten. Gott hat uns ja für sich selbst erschaffen. Jeden Tag sollen wir für Gott leben, aber eben ganz besonders am Sonntag. Und wenn du in der Lage bist, wenn es nicht irgendwelche Gründe gibt, die dagegen sprechen, nachvollziehbare Gründe, wie dass du arbeiten musst oder dass du krank bist, geh in den Gottesdienst. Das zweite Prinzip ist, suche deinen Nächsten. Ich meine, Gottesdienst ist eine gewisse Zeit am Tag, aber es gibt eben noch Zeit darüber hinaus. Suche deinen Nächsten, ja, besuche Leute, lade Leute ein, sei gut zu anderen Leuten, diene ihnen. Ja, gerade sonntags habt ihr Zeit und haben Leute, andere Leute Zeit, trefft euch mit ihnen. Ja, trefft euch mit euren Familien zum Beispiel, aber ich möchte euch ermutigen, trefft euch auch mit anderen Leuten. Es gibt Leute, die haben zum Beispiel keine Familie oder nur eine kleine Familie oder können sonntags ihre Familie nicht sehen, weil die weit weg ist. Deswegen öffnet eure Familien auch für andere, trefft euch mit anderen Leuten, investiert euch in andere Leute, sucht euren Nächsten. Und das dritte, suche Ruhe. Das Sabbatgebot ist ja gegeben schon aus der Schöpfung heraus, weil Gott gesagt hat, ich habe 6 Tage gearbeitet und den 7. Tag habe ich geruht. Genauso sollen es die Menschen eben auch machen. Ja, wir sollen 6 Tage arbeiten, das gehört übrigens auch zu diesem Gebot dazu. Ja, es ist nicht nur die Erlaubnis oder das Gebot, einen Tag zu ruhen, sondern es ist auch das Gebot, 6 Tage ordentlich zu arbeiten, aber dann eben den 7. Tag auch zu ruhen. Und wirklich ganz bewusst zu sagen, meine Arbeit des Alltags, die lasse ich liegen. Und rüste mich aus, stärke mich für die Woche. Wie ruht man jetzt? Ich glaube, das hängt ab von dem Typen, der man ist. Und auch von der Arbeit, die man unter der Woche tut. Mein Schwiegervater zum Beispiel, er ist 5, häufig 6 Tage die Woche an der Maschine, arbeitet die ganze Zeit körperlich. Der nutzt fast den ganzen Sonntagnachmittag, um zu schlafen, weil er das braucht. Ich zum Beispiel sitze in der Woche sehr viel und ich mag es dann mal, um zu ruhen im Prinzip, mich mal zu bewegen. Ich denke, das ist alles in Ordnung, einfach nur zu sagen, meine Alltagsarbeit lasse ich mal liegen und durch die Aktivität, die ich mache, rüste ich mich neu aus für die und sammle Kraft für das, was jetzt die nächsten 6 Tage wieder vor mir liegt. Wie gesagt, ich glaube, es ist gerade angesichts der Tatsache, dass das Neue Testament uns keine detaillierten Anweisungen gibt, was wir am Sabbat tun sollen, schwierig, eine Liste aufzustellen. Und eine Liste, ich habe euch auch erklärt, warum ich eine Liste für problematisch halte, aber ich glaube, diese drei Prinzipien, wenn wir diese drei Prinzipien uns zu Herzen nehmen, dann können wir den Sonntag so verbringen, dass Gott es gut findet. Suche Gott im Gottesdienst und vielleicht dann auch in Familienandacht, zum Beispiel zu Hause nochmal. Suche deinen Nächsten im Besuchen. Und drittens, suche Ruhe, denn dazu hat Gott diesen Tag auch geschaffen. Und wichtig ist eben, das von Herzen zu tun. Ja, eben wirklich darum kämpfen zu verstehen, Gott hat mir diesen Tag nicht geschenkt, um mich zu ärgern. In erster Linie, weil er mir verbieten möchte, du darfst jetzt nicht mehr arbeiten, sondern er hat mir diesen Tag geschenkt, um mich zu beschenken. Ja, diese ersten 5 Verse, diesen Abschnitt, den findet sich auch im Markus-Evangelium fast gleich. Aber ein Satz wird dort noch hinzugefügt, den Jesus auch gesagt hat, nämlich der Satz, nicht der Mensch ist für den Sabbat geschaffen, sondern der Sabbat für den Menschen. Ja, Gott hat uns den Sabbat als Geschenk gemacht. Er hat uns das ganze Gesetz als Geschenk gemacht und eben auch den Sabbat, dass wir eben, indem wir ihn halten, ihm die Ehre machen und unserer Bestimmung, wofür wir geschaffen sind, eben entsprechend leben. So, Jesus leistet sich eben diese Kontroverse mit den Pharisäern, die wir hier gesehen haben, um seine Jünger, die die Ehren abgerauft haben. Und die Pharisäer, könnt ihr euch vermutlich gar nicht vorstellen, sind mittlerweile auf 180. Erstens hat Jesus ihr Verständnis des Gesetzes verworfen. Ja, sie haben sich ihre schönen 39 Regeln gebaut und Jesus schmeißt die einfach über den Haufen. Und zweitens sagt Jesus jetzt noch einmal mehr, ich bin Gott. Er sagt es nicht so explizit, aber es steckt eben in Vers 5 drin. Er sagt, ich bin der Herr über den Sabbat. Zwei Provokationen, die die Pharisäer im Kopf nicht aushalten. Und deswegen fangen sie jetzt an, ihm aufzulauern, heißt es in der Bibel. Ja, sie fangen an, jetzt nur noch zu gucken, was macht er, um irgendetwas zu finden, um ihn ja dran zu kriegen. Und das sehen wir in den Versen 6 bis 11. Und das ist mein vierter und letzter Punkt. Sind Gebote nur dazu da, um Böses zu verhindern, wie die Pharisäer im Prinzip geglaubt haben oder sie haben es zumindest so getan? Oder sind sie vor allem dazu da, um Gutes zu bewirken? Ich lese die Verse 6 und 7. Es geschah aber auch an einem anderen Sabbat, dass er in eine Synagoge ging und lehrte. Und dort war ein Mensch, dessen rechte Hand verdorrt war. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer lauerten ihm auf, ob er am Sabbat heilen würde, um einen Grund zur Anklage gegen ihn zu finden. Ja, das ist der Grund, wo sie jetzt gucken, okay, es ist Sabbat, da ist jetzt jemand, der ist krank, der ist auch da, vielleicht wird er den ja gesund machen, dann haben wir ihn, dann kriegen wir ihn. Aber das Problem ist, womit sie eben immer noch nicht so richtig rechnen, ist, Jesus ist Gott. Er ist nicht nur ein Mensch, er ist auch wahrer Gott und deswegen weiß er mehr als normale Menschen. Vers 8. Er aber kannte ihre Gedanken und sprach zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und stelle dich in die Mitte. Da stand er auf und stellte sich dort hin. Jesus sieht, was die Pharisäer denken. Er sieht, was sie vorhaben. Er sieht, dass sie gar nicht wirklich verstehen wollen, wer er ist, sondern sie sehen er sieht ihren Hass und er sieht ihr Vorhaben. Und deswegen heilt er den Mann nicht sofort, sondern er stellt den Pharisäern erstmal eine Frage. Und diese Geschichte gehört zu den Geschichten, wo ich so beeindruckt bin von der Weisheit, die Jesus zeigt. Ja, wo wir Menschen geneigt wären, wahrscheinlich irgendwelche anderen Wege zu gehen, entweder direkt die direkte Konfrontation zu suchen oder uns zurückzuziehen oder irgendwas anderes zu machen, aber Jesus bleibt ganz ruhig und er entwaffnet sie einfach mit einer einzigen Frage. Vers 9. Da sprach nun Jesus zu ihnen: Ich will euch etwas fragen. Darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, das Leben retten oder verderben? Das Interessante ist, was sollen die Pharisäer darauf antworten? Sie können darauf nichts antworten. Ja, antworten sie darauf, man soll Böses tun, also man soll Böses tun, dann, also die Frage ist ja, darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, das Leben retten oder verderben? Würden sie sagen, Böses tun, es wäre absurd, und würden sie sagen, Gutes tun darf man, dann würden sie ihm ja erlauben, diesen Mann gesund zu machen. Und dann wäre ihr ganzes Spiel hinüber. Jesus schaut diese Leute alle an. Der Mann steht immer noch vor ihm. Und dann macht Jesus diesen Mann gesund. Ja, und er macht auch keinen Brei oder so. Es gibt ja manchmal die Geschichte, dass er irgendwie Sand nimmt und dann einen Brei macht und dann jemanden heilt oder so. Er spricht einfach nur. Man kann ihm wirklich nicht den Vorwurf machen, dass er auch nur im geringsten irgendein Werk getan hätte. Und er heilt diesen Mann. In diesem Gespräch, vor allem in dieser Frage, begibt sich Jesus auf die Ebene der Pharisäer herab. Er stellt nämlich die Frage, ist es erlaubt oder darf man am Sabbat Gutes tun? Und das war nämlich die Herangehensweise, die die Pharisäer immer ans Gesetz hatten. Sie haben immer die Frage gestellt, darf man? Ja? Und zwar immer mit diesem Hintergrund, okay, wenn hier jetzt die Mauer ist und wenn ich über die Mauer drüber bin, dann habe ich das Gesetz gebrochen. Und die Pharisäer überlegten immer, wie nah kann ich dem kommen und es ist noch in Ordnung. Aber diese Einstellung, ja, zu fragen, darf man das noch? Ist das noch okay? Die zeigt schon eine völlig falsche Herangehensweise zum Gesetz. Ja? Wenn ich eine Bedienungsleitung von unserem Rasentraktor öffne, ja, und gucke und überlege, okay, ja, wie hart darf ich jetzt, ob da drin steht, wie hart darf ich jetzt mit dem Baseballschläger auf diesen Rasentraktor einschlagen, dass der noch funktioniert? Ist die falsche Frage. Sondern natürlich soll ich den pflegen und so weiter und so fort. Es geht nicht darum, wie viel darf ich noch, sondern die Frage ist, wie kann ich Gott dienen mit dem, was ich tue? Und die Pharisäer haben immer nur geguckt, wie viel darf ich noch? Und deswegen begibt sich Jesus jetzt auf ihre Ebene herab und er fragt sie eben mal eine Frage und entwaffnet sie dadurch. Was die Pharisäer nämlich nicht verstanden haben, und damit sind wir wieder von dem, was ich schon am Anfang gesagt habe, es gibt einen Geist hinter den Geboten. Es gibt einen Sinn hinter den Geboten, der über das hinausgeht, dass die Gebote einfach nur Regeln sind, die ich stumpf abarbeiten soll. Und das steht eben nicht erst im Neuen Testament. Wie man manchmal so tut. Ja, das Alte Testament sind so trockene Gesetze und das Neue Testament, da geht es dann um Liebe. Aber so ist es gar nicht. Wir können mal eine Stelle aufschlagen, wo das sehr deutlich wird, nämlich im Propheten Micha. Micha Kapitel 6. Und hier in Micha Kapitel 6 spricht ein fiktiver Mensch, also wir wissen nicht, ob es den jemals gab, aber der sagt Folgendes, der fragt sich jetzt, wie viel muss ich tun, damit Gott mich gut findet? Micha 6, Vers 6. Womit soll ich vor den Herrn treten? Mich beugen vor dem erhabenen Gott? Soll ich mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern vor ihn treten? Ja, also reichen ein paar Kälber. Vers 7. Hat der Herr Wohlgefallen an Tausenden von Widdern? Oder muss ich sogar 1000 Schafe opfern? Oder an unzähligen Strömen von Öl? Oder soll ich sogar meinen Erstgeborenen geben für meine Übertretung, die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele? Das ist eine Einstellung, wo jemand denkt, ich muss irgendwelche Regeln halten und Riesen geschenket machen. Und dann sagt Micha, worum es eigentlich geht, was der eigentliche Sinn, der eigentliche Geist hinter den Geboten ist. Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Ja, wir halten nicht die Gebote, um Gott zu bestechen, dass er uns gut findet. Wir arbeiten nicht eine Reihe von Listen ab und wenn wir dann überall Haken gemacht haben, dann können wir glücklich sagen, okay, jetzt findet Gott mich gut. Sondern wir wissen, und gerade vor dem Hintergrund des Neuen Testaments, uns ist alles bereits geschenkt. Wir sind Kinder Gottes, völlig unverdient. Und dürfen jetzt das halten, wofür wir geschaffen sind. Dürfen endlich dafür leben, wofür wir geschaffen sind, nachdem wir vorher davon weggelaufen sind. Der Prophet Micha sagt, es gibt viele andere Stellen im Alten Testament, die das sagen. Wir wollen noch eine Stelle aus dem Neuen Testament sehen, wo Jesus den Pharisäern direkt vorwirft, dass sie eben das Gesetz so falsch verstehen. Und das finden wir in Matthäus Kapitel 23. Da hält Jesus eine lange Rede, wo er den Pharisäern viele Vorwürfe macht und die Pharisäer in vielerlei Hinsicht entlarvt. Und ich möchte euch nur einen Abschnitt vorlesen, der sicherlich auch auf die Stelle in Micha anspielt, und zwar ist das Matthäus Kapitel 23, Abvers 23. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet. Man muss ja die Zehnten abgeben von allem, und die Pharisäer haben das sogar bei den kleinsten Kräutern gemacht, ne? Versucht zum Beispiel mal bei so ein paar Pfefferkörnern dann noch den Zehnten abzugeben. Ja, und das haben sie gemacht. Also penibel sich dran gehalten. Ihr macht das, aber ihr und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Ja, ihr behandelt das nur stumpf wie eine Reihe Regeln. Ihr seht aber nicht den tieferen Sinn davon. Jesus sagt ganz klar, dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Es ist gut, sich an die Gebote wirklich zu halten, sie ernst zu nehmen. Jesus schafft die Gebote nicht ab, er spielt nicht Liebe gegen die Gebote aus. Er sagt, das eine soll man tun, aber eben das andere auch nicht lassen. Er sagt dann weiter, ihr blinden Führer, die ihr die Mücke aussiebt, das Kamel aber verschluckt. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt. Also sie haben alles 10-mal gewaschen, damit sie ja nichts Unreines in die Hand nehmen. Inwendig aber sind sie voller Raub und Unmäßigkeit. Euer Herz, das, wo es Gott eigentlich drauf ankommt, das sieht ganz, ganz anders aus. Gehen wir zurück ins Lukas-Evangelium, Kapitel 6. Die Frage, die Jesus ihnen stellt, ist es erlaubt, darf man Böses tun oder Gutes tun, die ist so gut, sie können nichts darauf antworten. Jesus heilt diesen Mann, nur durch sein Wort. Und bisher bei den Heilungen stand ja im Vordergrund, dass Jesus ein Zeugnis gegeben hat für seine Autorität. Ja, also er hat gepredigt, er hat im Prinzip gesagt, ich bin Gottes Sohn und ich bringe euch jetzt das Evangelium. Und um dieser Botschaft Nachdruck zu verleihen, um seine Autorität zu unterstreichen, zu bezeugen, deswegen hat er Menschen geheilt. Dieses Mal ist das sicherlich auch vorhanden, aber es gibt noch einen weiteren Grund. Denn es geht auch bei dieser Heilung immer noch um die Frage, wie müssen wir die Gebote Gottes, eben hier das vierte Gebot, verstehen. Jesus provoziert die Pharisäer doppelt in diesem gesamten Abschnitt. Erstens dadurch, dass er ihnen sagt, ich sage euch, wie ihr die Gebote zu verstehen habt. Weil ich Gott bin. Und zweitens provoziert er sie, indem er ihnen zeigt, dass er wirklich Gott ist, indem er nämlich nur durch sein Wort diesen Mann wieder gesund macht. Die Pharisäer kamen zu Jesus, um ihm aufzulauern. Er entlarvt sie, er bringt sie zum Schweigen. Und wozu führt das? Vers 11. Sie aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich miteinander, was sie Jesus antun könnten. Sie wollen ihn töten. Ja, also noch sind sie nicht sich darin übereingekommen, ihn jetzt wirklich, wie sie ihn töten wollen, aber im Prinzip musste Jesus weg. Das war klar. Schon zu diesem Zeitpunkt. Und daran sehen wir, dass sich an Jesus die Geister scheiden. Wenn man Jesus, sich wirklich mit Jesus beschäftigt, dann kann es kein Neutral geben. Ja, heute sind viele Menschen so drauf, dass sie irgendwie so meinen, sie hätten so eine neutrale Einstellung zu Jesus. Ja, Jesus war ein guter Mensch, also Gottes Sohn ist ein bisschen over the top, das glaube ich nicht. Auferstehen ist auch ein bisschen krass, aber viele seiner Prinzipien, also vor allem die Bergpredigt, das ist richtig gut. Und Jesus ist auch ein bisschen eine tragische Person, er ist eben am Ende seines Lebens gestorben für seine idealistischen Werte. Ja, das finde ich gut, aber ich soll es nicht übertreiben mit Jesus. Aber das geht nicht. Es gibt bei Jesus kein Neutral. Wenn man sich wirklich mit ihm beschäftigt und ihn ernst nimmt, dann hasst man ihn entweder oder man liebt ihn. Man hasst ihn, weil er sagt, ich bin Gott und ich habe einen Anspruch auf dein Leben. Ich habe dir mein Gesetz gegeben und ich erkläre dir, zum Beispiel in diesem Abschnitt, wie du es halten sollst, wie ich es verstanden haben will. Du kannst von dir aus gar nichts tun, wenn ich es dir nicht möglich mache. Das sagt er zu Pilatus. Du willst mich ans Kreuz schlagen, kannst du nicht, wenn ich dir nicht die Kraft dazu gebe. Und ich möchte, dass du dein Leben für mich aufgibst. Und dafür muss man ihn hassen. Als natürlicher Mensch muss man ihn dafür hassen. Es sei denn, man hat Gnade erfahren und man hat verstanden, was er auch sagt. Nämlich diese Botschaft, ich bin als Retter in diese Welt gekommen. Ich bin für deine Sünden ans Kreuz gegangen. Ich habe mich für dich schlagen, verspotten, töten lassen und habe deinen Zorn, den du verdient hast, auf mich genommen. Ich bin für dich das lebendige Wasser. Ich bin für dich das Brot des Lebens. Ich bin für dich die Auferstehung und das Leben. Es gibt bei Jesus keine Neutralität. Es gibt entweder wir hassen ihn oder wir lieben ihn. Pharisäer damals sind tragischerweise den ersten Weg gegangen und ich möchte uns dazu aufrufen und uns dazu einladen, dass wir gemeinsam den zweiten Weg gehen. Amen.